der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Die heutige Folge ist eine Sonderfolge und wahrscheinlich eine große Ausnahme. Es geht um den Gesetzwerdungsprozess, konkret um jenen, der gerade um das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz läuft. Das alte Gesetz ist im Grunde mit einigen Novellierungen seit einem Vierteljahrhundert in Kraft, seit der Liberalisierung. Und das neue Gesetz soll den gesetzlichen Rahmen für die heutigen Gegebenheiten anpassen und das System fit für die Zukunft machen. Es soll quasi das Betriebssystem 2.0 für den Strommarkt werden. Mein heutiger Gast ist mein Kollege Dominik Plätzer-Eichinger. Er beschäftigt sich in der Abteilung Netzrecht als Teamleiter eben mit rechtlichen Angelegenheiten und aktuell intensiv mit dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Er weiß, was drinnen steht und wir wollen versuchen, einige der Standpunkte von uns als Netzbetreiber unseren Zuhörenden verständlich zu machen und zu erklären. Hallo Dominik, herzlich willkommen im Podcaststudio.
Hallo Wolfgang, schönen Nachmittag, vielen Dank für die Einladung.
Dominik, vielleicht bevor wir in das große Thema Elektrizitätswirtschaftsgesetz einsteigen, eine kurze Erklärung für unsere Zuhörenden zum Thema elektrische Leistung und elektrische Arbeit, weil das einfach im Generellen fürs Gesetz einfach wichtig ist zu unterscheiden und für die Verständlichkeit wichtig ist. Für uns als Netzbetreiber ist die elektrische Leistung wichtiger als die elektrische Arbeit. Was versteht man da drunter? Wir vergleichen es immer ganz gern mit der Autobahn und mit dem Verkehrsaufkommen, also die Leistung. Das ist die Anzahl der Autos, die gleichzeitig über die Autobahn fahren kann, und die Arbeit, das ist quasi das Verkehrsaufkommen, sprich die Gesamtzahl der Autos, die im Laufe eines Tages diesen Streckenabschnitt nutzen. Also die Autobahn muss so gebaut sein, ja, dass die Fahrzeuge, zum Beispiel zu Stoßzeiten, sei es am Montagmorgen oder während den Ferien, bewältigt werden kann. Also die maximale Anzahl an Autos, die gleichzeitig über diesen Streckenabschnitt fahren kann. Es reicht nicht zu wissen, wie viele Autos insgesamt fahren, sondern es ist eben wichtig, wie viele zu einem bestimmten Zeitpunkt fahren. Und für das Stromnetz umgelegt heißt das, die Leistungen müssen immer für die höchste gleichzeitige Belastung ausgelegt sein. Belastung heißt in dem Fall sowohl für den Strombezug als auch für die Stromeinspeisung. Was bedeutet jetzt diese wichtige Unterscheidung zwischen Arbeit und Leistung für den Ausbau des Netzes? Die Spitzenlast, die wir im Stromnetz haben, ist jetzt eben abhängig vom Energieverbrauch, also von der Anzahl der Fahrzeuge, um in diesem Bild zu bleiben, die über einen bestimmten Zeitraum diese Straße benutzen, und das Netz muss eben nicht nur darauf ausgelegt sein, wie viel an einem Tag Energie transportiert werden kann, sondern wie viele Fahrzeuge quasi gleichzeitig auf diesem Straßenabschnitt oder im Stromnetz unterwegs sein können. So, damit kommen wir zur ersten großen Frage. Und zwar, es geht um die Kosten vom Stromnetz. Da sind im neuen Gesetzesentwurf ein paar Themen drinnen, wie denn in Zukunft dieses Stromnetz finanziert werden soll, wo dann die Kosten herkommen sollen. Hast du da für unsere Zuhörenden einen ersten Einblick, in was für Richtung das da geht?
Ja, sehr gerne. Vielleicht auch noch vorausgeschickt, wie du schon angesprochen hast, das bestehende Gesetz ist schon etwas in die Jahre gekommen. Es hat mittlerweile schon mehrere Versuche gegeben, das jetzige LWG in den Gang zu bekommen. Die ersten Diskussionen waren 2022, damals unter dem Titel Strommarktgesetz, zur Umsetzung der unionsrechtlichen Vorschriften, wo wir ja seit mittlerweile über 4 Jahren auch schon im Verzug sind, und da die Europäische Kommission mittlerweile im Juli auch ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Also von dort wächst der Druck, und umso besser und umso bedeutender, dass wir jetzt wirklich einen guten Begutachtungsentwurf am Tisch haben, der jetzt hoffentlich dann auch bald in die finale Phase geht und in weiterer Folge im Parlament beschlossen wird. es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Man hat es gesehen, aufgrund der geopolitischen Ereignisse, dem Drang nach mehr Dekarbonisierung, Förderinstrumentarien, haben einfach die Netzbetreiber an ihre Grenzen gebracht, respektive die Netze an die Grenzen gebracht, wo jetzt die Ausbautätigkeiten und Planungstätigkeiten sehr intensiv weiter fortgesetzt werden. Zum tariflichen Aspekt und zur Preisgestaltung sind wir es bislang gewohnt, dass die Hauptlast der laufenden Entgelte die Entnehmer tragen. Ist historisch so gewachsen, auch die Erzeugungskapazitäten waren früher nicht in dem Ausmaß vorhanden, wie sie jetzt vorhanden sind. Und aufgrund der zwischenzeitlichen Zunahme dieser Erzeugungsanlagen über alle Netzebenen hinweg kommt es zu, wie du angesprochen hast, der verstärkter Inanspruchnahme des Netzes. Und hier geht es letztlich darum, die Leistungen, die vorhanden sind, entsprechend effektiv und effizient zu nutzen und die Kosten, die dabei entstehen, verursachungsgerecht aufzuteilen.
Da gibt es jetzt das große Thema, die Netzkosten müssen fair verteilt werden und gleichmäßig verteilt werden und vor allem gerecht verteilt werden auf alle Netzteilnehmenden. Was ist denn unsere Position als Netzbetreiber zu dem ganzen Thema?
Also in unserer DNA steckt ja letztlich, dass wir für Kostenverursachungsgerechtigkeit eintreten, dass jeder und jede ihren und seinen Beitrag dazu leisten soll, das Gesamtsystem zu finanzieren. Am Ende des Tages stellt sich die Frage, wer welchen Teil vom Kuchen bezahlt. Und wir sind da von der Grundintention her für ein ausgewogenes System im Sinne dessen eben, dass Verursachungsgerechtigkeit entsprechend Platz einnimmt und damit auch Anreize schafft, sich dahingehend auch als Kunde, Kundin, Einspeiser
netzdienlich zu verhalten.
Ja.
Jetzt hast du genau dieses oder einen der großen Streitpunkte schon angesprochen. Es geht um das Einspeisen. In Zukunft sollen auch Einspeisende sich an den Netzkosten beteiligen. Das war bisher nicht so. Warum glauben wir als Netzbetreiber, dass das gerecht und gescheit ist und warum sollte man den Status quo, wo das bisher nicht der Fall war, ändern?
Also wir hatten gerade im letzten Jahr ein Ereignis, das sich auf die Kostentragung sehr stark ausgewirkt hat. Es hat eine höchstgerichtliche Entscheidung gegeben, die dazu geführt hat, dass österreichweit zweistellige Millionenbeträge an Erzeugungsanlagen zurückbezahlt wurden. Vor dem Hintergrund eben, dass der oberste Gerichtshof ausgesprochen hat, dass er für eine Erzeugungsanlage kein zusätzliches Netzzutrittsentgelt zu bezahlen ist, wenn sich am physischen Anschluss, der bislang nur entnahmeseitig genutzt wurde, nichts ändert. Das hat die Branche ja vor eine Herausforderung gestellt. Ich denke, die Netzbetreiber haben da sehr rasch drauf reagiert, hat uns aber letztlich dazu geführt, dass der Brocken, der verteilt wird auf das Kollektiv der Netzbenutzer, größer geworden ist und aufgrund der Logik, die dem jetzigen Regulierungssystem immanent ist, tragen das im Wesentlichen die Entnehmer.
Das heißt, dort haben wir ja quasi einen doppelten Effekt gehabt. Wir haben ja auf der einen Seite gehabt, die Besitzer von Photovoltaikanlagen, die, wann die Photovoltaik erzeugt hat, weniger Strom vom Netz bezogen haben. Das heißt, dort ist einfach die Menge der transportierten Energie im Netz geringer geworden. Dann hat es noch Kunden gegeben, die haben ihre Photovoltaikanlage mit einem Speicher ergänzt. Das heißt, sie haben diese Erzeugung untertägig in die Nacht oder auf den nächsten Tag unter Anführungszeichen mitnehmen können, auch physisch mitnehmen können. Und mit dem Effekt, dass wieder die Menge dort reduziert worden ist. Und im Umkehrschluss waren sie gleichzeitig natürlich als Prosumer aktiv, also sie haben gleichzeitig ins Netz eingespeist und haben das Netz genutzt, ohne unter Anführungszeichen, dass dafür jemals ein Netzbenutzungsentgelt gezahlt werden wird, und hat dann diese Schieflage erzeugt.
Absolut richtig. Und dem will man jetzt offenbar entgegentreten. Im Begutachtungsentwurf des LWG ist vorgesehen, dass auch die laufenden Netznutzungsentgelte künftig von den Entnehmern und den Einspeisern zu tragen sind. Das ist eine wesentliche Neuerung im Vergleich zur bisherigen Systematik, wobei eben die Aufteilung an sich und wie hoch das Ganze ausfällt, am Ende des Tages die Regulierungsbehörde, die E-Control, mit Verordnung festlegen.
Vielleicht eine kurze Zusatzinfo für unsere Zuhörenden. Diese Ausprägung der Tarife muss die E-Control festlegen. Wir nehmen halt Montag, 4. August aus. In der Vorwoche hat es bereits von der E-Control, sowohl von der E-Control als auch aus dem Wirtschaftsministerium Informationen gegeben, dass dieser Einspeisetarif sehr niedrig ausfallen wird, falls er denn so kommt. Aber in jedem Fall ist es, um hierbei die Aussagen der mitentscheidenden Personen noch einmal zu rezitieren. Also es sind keine Beträge, die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage da in Mitleidenschaft ziehen würden. Vielleicht noch zum nächsten Thema etwas, was auch die Netztarife, ich sage mal, verbilligen soll, ist das Thema längere Abschreibungskosten für Netzinvestitionen. Das ist ja auch im Gespräch, dass man die aktuell 20 Jahre Abschreibungsdauer massiv erhöht und man erhofft sich dort deutliche Reduzierungen bei den Netzkosten. Können wir da was dazu sagen, wie das aktuell ausschaut aus unserer Sicht?
Also ja, die Idee ist in der Tat, die Abschreibedauern für neue Investitionen zu verlängern, was kurzfristig einen positiven Effekt haben kann, im Sinne dessen, dass die Netzentgelte kurzfristig sinken, langfristig gesehen steigen aber die Kosten, weil man eben das gebundene Kapital über längere Zeit eben nicht zur Verfügung hat und entsprechend auch länger zu verzinsen ist. Also on the long run mehr Kosten im Vergleich zu ein bisschen an Ersparnis im nächsten Jahr.
Also diese Milchmädchenrechnung, eine Verdoppelung der Abschreibungsdauer bringt eine Halbierung des Netztarifes, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren.
Das wird sich nicht ausgehen, zumal ja auch nur auf neue Investitionen zugegriffen werden kann.
Der nächste Punkt, der sich auf die Kosten des Stromnetzes auswirken soll, ist im Gesetz tituliert mit, ein bisschen schwammig, mit Netz- oder mit Systemdienlichkeit. Aus deiner Sicht, was ist darunter zu verstehen, beziehungsweise wenn sich Kunden netz- oder systemdienlich verhalten, sind da ausreichend Anreize vorhanden, damit das tatsächlich dann ins Leben kommt?
Das ist ein ganz entspannendes Thema, hört man auch medial sehr weit verbreitet, den Begriff der Systemdienlichkeit. Es stellt sich immer die Frage, was darunter verstanden wird. Da haben die unterschiedlichen Marktrollen auch unterschiedliche Zugänge dazu. Netzbetreiber sind es tendenziell etwas anders als Erzeuger beispielsweise. Fakt ist, dass systemdienliches Verhalten, was auch immer das am Ende des Tages sein wird, Anreize bekommen soll. In tariflicher Hinsicht, zum Teil Ausnahmen von der Bezahlung von Netznutzungsentgelten beispielsweise, oder eben auch die Ermächtigung der E-Control, Anreize in der Verordnung zu schaffen, um systemdienliches Verhalten zu fördern. Die E-Control wird in diesem Zusammenhang auch Kriterien definieren, was unter einem systemdienlichen Verhalten im Sinne dieser Bestimmung, im Sinne dessen, dass man tarifliche Erleichterungen bekommt, dann zu verstehen sind.
Also wenn die E-Control das dann festgelegt hat, dann wird auszukommen, also nicht, ich sage jetzt eine Annahme, wer einen Speicher betreibt und wer untertägig eben dort diesen Speicher belädt und nicht von gleich um 8 Uhr in der Früh zum Einspeisen anfängt, dass der halt für einen gewissen Bereich der Netztarife dann quasi anders berechnet wird, ausgenommen wird oder wie auch immer.
Also im Sinne dessen, was sich die Netzbetreiber vorstellen, soll es darauf abzielen, dass das Netz entlastet wird. Also sprich, wenn zu viel Strom im Netz ist, soll nicht noch mehr eingespeist werden und wenn zu wenig im Netz ist, soll nicht noch mehr entnommen werden. Ich glaube, so kann man es relativ gut auf den Punkt bringen.
Das geht jetzt schon ein bisschen in die Richtung flexibler Netztarife. Das ist ja, das zielt ja auch genau darauf ab, dass man halt zu gewissen Zeiten mehr Netztarif zahlt, wenn man sich eben nicht systemdienlich oder netzdienlich verhält, beziehungsweise halt weniger, wenn man genau diese Regelungen einhält. Was steht denn da hinsichtlich der flexiblen Netztarife im Gesetz?
Also auch ein ganz spannendes Thema und schon lange eine Forderung der Branche, aber auch der E-Control, die daran arbeitet, an der Tarifierung 2.0 letztlich. wo es in die Richtung geht, dass man die Leistung, die du vorher erwähnt hast, da stärker bepreist, also als die Komponente, die das Netz letztlich auch belastet. Und dazu ist das ein wichtiger Schritt, um hier im Sinne der Verursachungsgerechtigkeit auch noch bessere Anreize zu setzen, das Netz dann in Anspruch zu nehmen, wenn es am besten verträgt.
Für diese flexiblen Netztarife wäre es aber, oder würde es dann auch der Regulierungsbehörde zufallen, festzulegen, den Tarif X zum Zeitpunkt Y, beziehungsweise halt diese Zeitfenster oder wann es zu Vergünstigungen kommt.
Genau, die generierenden Modalitäten werden dann von der Regulierungsbehörde mit Verordnung festgelegt werden. So wie man letzte Woche auch vernommen hat bei der E-Control-Fachveranstaltung zum LWG, rechnet die E-Control damit, dass das dann ab 01.01.2027 erstmal schlagend wird. Bekanntlich werden ja die Systemnutzungsentgelte jährlich adaptiert und bis zum 01.01.2026 ist halt nicht mehr allzu lange Zeit, zumal man ja noch nicht weiß, wie das Gesetz dann am Ende des Tages aussieht, wenn es im Bundesgesetzblatt kundgemacht wird.
Also für alle Zuhörenden, die jetzt den Podcast hören, wir werden in der Episodenbeschreibung den Link zu dieser Aufzeichnung von dieser Fachveranstaltung mitkommunizieren, weil das ist öffentlich zugänglich, quasi jeder, der an dem Thema interessiert ist, nachhören und nachsehen. Und wir kommen zu einem Thema, das man jetzt eigentlich schon fast logischerweise das nächste Thema sein muss, nämlich das Thema Spitzenkappung. Hat ja auch mit einer gewissen Flexibilisierung oder mit einem netz- und systemdienlichen Verhalten zum Teil. Der Aufschrei war groß, als diese Spitzenkappung quasi im Gesetz aufgeschienen ist. Kannst du uns kurz erklären, um was bei dieser Spitzenkappung geht und wen das alle betrifft?
Auch ein Instrumentarium, das von Netzbetreibern grundsätzlich begrüßt wird, also nicht nur die Spitzenkappung an sich, sondern auch der flexible Netzzugang, der auch mit eingeführt wird mit dem neuen LWG und hier Möglichkeiten schafft, um letztlich am Ende des Tages mehr erneuerbaren Strom in das Netz zu bekommen. Die Spitzenkappung per se zielt, so wie es vorgesehen ist, auf neue und geänderte Anlagen ab, und zwar auf Windkraftanlagen und PV-Anlagen, wo die Modulspitzenleistung entsprechend eingeschränkt werden kann, eben bis zu auf 60%, was dazu führt, dass das Netz nicht auf die letzte Viertelstunde im Jahr leistungsmäßig ausgelegt werden muss, sondern man durch die Spitzenkappung einen geringen Anteil der eingespeisten Menge reduziert aufs Jahr gesehen. Ein niedriger, einstelliger Prozentsatz, aber ermöglicht, mehr Mengen in das Netz zu bekommen, weil wir grundsätzlich ja, wenn wir Leistungen vergeben, diese jahresdurchgängig zur Verfügung zu stellen haben. Und die Rush-Hour ist auf der Autobahn, ist oft an anderen Stunden des Tages weniger los, da bringt man dann mehr unter.
Also das Paradoxon, dass die Anlagenleistung reduziert wird, man in Summe aber dann mehr Energie durch das Netz übers Jörgsing transportieren kann. Das ist natürlich dieses Paradoxon, das man verstehen muss, wenn man den Unterschied zwischen Arbeit und Leistung kennt, ja, wo wir eben versucht haben, das mit diesem Autobahnvergleich am Anfang gut verständlich zu machen. Vielleicht aus unserer Sicht jetzt, sind wir als Netzbetreiber dafür, dass das kommt?
Also ja, Wir stellen uns das sogar noch weitergehend vor, um einen richtigen Hebel zu haben, nämlich das Ganze auch auf Bestandsanlagen auszudehnen. Ob das kommen wird, sei einmal dahingestellt, aber das würde einen entsprechenden Hebel und die Wirksamkeit dieser Regelung durchaus erhöhen.
Wenn wir jetzt davon von sprechen, es sind ja, glaube ich, jetzt sowohl Photovoltaikanlagen als auch Windkraftanlagen gleichermaßen gemeint in dem einen Absatz, sollte man da eine Unterscheidung machen oder ist uns das so recht?
Also es wird per se jetzt schon unterschieden in Windkraft und PV mit unterschiedlichen Parametern und worauf man auch die Spitzenkappung abzielt. Das heißt, da gibt es eine Unterscheidung. Es wird auch in der öffentlichen Wahrnehmung unterschiedlich diskutiert. Also gerade für Windkraft wird das ja in den Medien zumindest jetzt nicht so positiv erachtet, insbesondere auch ein ein spannendes Thema, wie das am Ende des Tages kommen wird.
Also vielleicht auch für unsere Tour nochmal als Erklärung. Ja. Wir haben, oder diese Spitzenkappung braucht man nominis domen natürlich dann, wenn Spitzen auftreten. Ja, das ist halt beim Photovoltaik eher in der warmen und in der sonnigen Zeit. Das ist in unseren Breiten dann immer, ich sage mal, zur Mittagszeit von 11 bis 14, 15 Uhr. Also von diesem Zeitpunkt reden wir. Wohingegen im Winterhalbjahr jetzt ganz grob gesprochen, wir eigentlich keine Spitzenkappung brauchen, weil dort einfach die Sonneneinstrahlung geringer ist, die Ausbeute aus den Anlagen geringer ist und dementsprechend da die Kapazitäten im Netz aktuell sehr oder gut dimensioniert sind, um diese Erzeugung dann vor allem in den Wintermonaten uneingeschränkt aufnehmen zu können. Systeme, dass man diese Erzeugung dann aufnehmen können, die gibt es in der Form noch nicht. Also so Idealzustand war jetzt quasi, dass man tageszeitabhängig eingreifen könnte oder die Anlagen steuern könnte. Dort sind wir noch nicht, da sind wir am Erarbeiten dieser, ich sage mal, unter dem Schlagwort digitale Schnittstelle läuft es. Aber das wird noch einige Jahre dauern, bis das zur Verfügung steht und bis dorthin wird man sie mit Alternativen behelfen müssen. Damit kommen wir schon zum nächsten großen Punkt. Ich sage mal, das Schlagwort heißt Digitalisierung und intelligente Messsysteme. Welche Rolle spielen denn die intelligenten Zähler, also sprich die Smart Meter im neuen LWG?
Ja, die intelligenten Messgeräte nehmen eine sehr zentrale Rolle ein im LWG. Das ist auch gut und wichtig so. Gerade wir aus Netz Oberösterreich haben sich ja sehr frühzeitig damit beschäftigt, intelligente Messgeräte einzusetzen. Die ersten Versuche, unter Anführungszeichen 2008, bis dann wirklich zum flächendeckenden Rollout 2019. Was natürlich auch dazu führt, dass unser System schon etwas in die Jahre gekommen ist. Jetzt sieht das LWG vor, dass flächendeckend viele Stundenwerte auszulesen sind. Mit dem hat man sich seinerzeit so nicht beschäftigt. Das war gar nicht am Radar, war auch gar nicht so vorgesehen. Da waren wir froh, dass man Tageswerte beispielsweise hat, aber es war nie die Rede davon oder gar schon die Aussicht dahingehend, dass das mal flächendeckend passieren soll und muss. Ungeachtet dessen bekennen wir uns natürlich auch dazu, das Ganze umzusetzen und in die Fläche zu bekommen. Nur muss man hier auch sehen, dass halt bestehende Systeme dann anzupassen sind und das funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen. Das heißt, eine vernünftige Übergangsphase, möglicherweise auch mit Fokus darauf, dass es unterschiedliche Anforderungen bei den unterschiedlichen Netzbetreibern gibt und auch unterschiedliche Anforderungen bei den Kundengruppen. Wir sehen das ja jetzt schon, wir haben ca. 25% unserer installierten Geräte lesen derzeit die 4-Stunden-Werte aus. Ein paar Prozent haben generell herausoptiert und der Rest sind Tageswerte. Das heißt, der Bedarf ist derzeit bei einem Viertel da. Da kann man sich ja vorstellen, was das an Datenmenge mehr ist, wenn man jetzt da 75% noch dazu auslässt statt Tageswerte, nämlich einen Tageswert am Tag, dann 96 Viertelstundenwerte am Tag. Also mit dieser Datenfülle muss man auch umgehen können und das ist eben so in der Form noch nicht zwangsläufig in der auf den Kommunikationswegen, wie die Daten vom Zähler dann bis zu unseren Systemen kommen, vorgesehen.
Also da reden wir vom Faktor 100, der da ungefähr dazwischen liegt. Ja, das ist in jeder anderen Datenverarbeitung eine gewisse Herausforderung. Wie gesagt, stehen wir als Netzbetreiber auf dem Standpunkt, jeder, der die Viertelstundenwerte braucht, der soll sie bekommen. Ja. Und jeder, der es nicht braucht, gibt es eigentlich jetzt nicht zwingend einen Grund, warum er die permanent speichern sollten, wenn er keinen Bedarf dazu hat. Also da gibt es ein bisschen das Thema Datensparsamkeit zu beachten. Das zweite Thema, was du kurz angeschnitten hast, vielleicht nur als Ergänzung für jeden, der immer jetzt den Podcast hört. Die intelligente Messgeräteverordnung, die ist, glaube ich, schon deutlich älter als wie 10 Jahre. Und die letzten 3-4 Jahre ist das Thema auf das Tapet gekommen. Naja, es kommen ganz viele Befahranlagen dazu. Und warum könnt ihr dort nicht abregeln? Ja, also der Netzbetreiber, wenn ich mich zurückerinnert an den Rollout-Beginn der intelligenten Messgeräte, so wenn wir dort zu jemandem gesagt hätten, mit diesem Gerät können wir in deine Kundenanlage eingreifen und wir steuern deine Verbraucher. Also das wäre ein No-Go gewesen. Da war einfach der Bedarf in der öffentlichen Wahrnehmung nicht da. Das hat sich vielleicht jetzt ein bisschen verändert, aber Systeme, die millionenfach bei den Kundenanlagen installiert sind, von heute auf morgen zu ändern, dass solche Sachen möglich werden, sowas lässt sich einfach nicht praktikabel umsetzen. Wir haben dieses oder im Zusammenhang mit diesem Thema der Datenauslesung auch die Monatsrechnung im LWG verankert. Und da haben wir auch, oder die war in einem früheren Entwurf, war die als Must-Have drinnen und ist jetzt nur mehr optional drinnen. Wie hat sich das verändert und was ist der Hintergrund?
Bevor ich auf die Frage eingehe, nur ein Satz oder eine Anmerkung zu den intelligenten Messgeräten, weil es uns auch sehr wichtig ist und auch wirklich hilft. Es sind jetzt wirklich gute Klarstellungen dahingehend getroffen worden, für welche Zwecke wir auch die Daten aus den intelligenten Messgeräten verwenden dürfen, nämlich auf gesetzlicher Basis geregelt, um das auch für den Netzausbau zu verwenden, um für den Netzbetrieb diese Daten verwenden zu können, was uns natürlich hilft und das Ganze auch effizienter am Ende des Tages macht. Also das ist auch wirklich einmal ein guter Wurf und eine gute Neuerung, die im LWG Eingang gefunden hat. Ja, die Monatsrechnung an sich auch immer wieder ein viel diskutiertes Thema. Es geht letztlich darum, dass jede Kundin, jeder Kunde verpflichtend eine monatliche Abrechnung bekommen soll oder eben auch nicht, so wie es aktuell drinnen ist. Aktuell gibt es die Wahlmöglichkeit, also vom Standard abweichend, so wie wir es oder die meisten von uns kennen, eine Jahresabrechnung. Dahingehend kann man in eine Monatsrechnung optieren, also wirklich auf freiwilliger Basis, was im Übrigen auch jetzt schon möglich ist, um hier, wenn man will, auch wirklich monatlich eine scharfe Abrechnung zu haben. Hat natürlich auch ein Menge Fragezeichen letztlich mit sich. Das bedeutet nämlich, dass dann in den energieintensiven Monaten, stromintensiven Monaten, die Monatsrechnungen entsprechend höher ausfallen werden, als in Monaten, wo weniger Energiebedarf besteht, gerade auch wenn man Anwendungen wie Wärmepumpen oder dergleichen hat, wird das im Winter deutlich teurer. Und insofern denke ich auch gut im Sinne der Kunden, dass das jetzt nicht verpflichtend kommt, sondern eine Wahlmöglichkeit besteht und die natürlich jeder in Anspruch nehmen kann und soll, wenn der Wunsch danach besteht.
Ja, nur dazu gibt es ja oder sind bei sehr vielen Netzbetreibern in den Online-Portalen mittlerweile Übersichten vorhanden, wo man quasi den täglichen Verbrauch sieht. Und ich kann jetzt nur für uns sprechen. Also wir werden auch in naher Zukunft im Online-Portal eben Funktionen anbieten, wo man eben dann einen genaueren Überblick über den eigenen Verbrauch hat und eben abschätzen kann, bin ich mit meinem Verbrauch bisher mit dem eingestellten Kilowattstunden, die man auf denen eben dieser Jahresverbrauch geschätzt ist, ist man dort auf dem richtigen Zielpfad, überschreitet man den oder unterschreitet man den und man kann sich dann eben darauf einrichten, ob es zu einer Nachzahlung kommen sollte oder eben nicht. Wir kommen zu einem weiteren Bereich, das sind Energiegemeinschaften und Peer-to-Peer-Netze. Bei den Peer-to-Peer-Netzen ist das Ganze ein sehr neuer Zugang. Das kennen wir bisher so noch nicht. Aber dort gibt es auch sicher einiges zu sagen, wie sich das entwickelt hat oder was der Gesetzgeber dort eigentlich erreichen will damit.
Generell zeigt sich in dem gegenständlichen Entwurf, dass die Tendenz Richtung mehr Flexibilität letztlich in den Marktrollen angestrebt wird. Es gibt neue Konzepte für gemeinsame Energienutzungen, Peer-to-Peer-Verträge, wo ja letztlich du und ich uns einigen, wie du deinen erzeugten Strom mir verkaufst beispielsweise. Es wird auch Erleichterungen bei den ganzen Energiegemeinschaften geben, weg von dem Formalismus hin zu leichteren Varianten, ohne da gleich möglicherweise juristische Personen gründen zu müssen. Die Systematik wird komplexer. Es sind die Verzahnungen und Verknüpfungen von diesen unterschiedlichen Modellen möglich, was natürlich in der Abrechnung eine entsprechende Herausforderung mit sich bringt. Insbesondere dann auch, wenn noch mehrere Netzbetreiber involviert sind, wie wir es aktuell bei den Bürgerenergiegemeinschaften auch kennen, und wo eben dann die Datenqualität auch sehr wichtig ist. Und vielleicht auch da der Appell, oder das passt wieder ein wenig zu den intelligenten Messgeräten der vorher, je mehr Daten wir da auslesen müssen mit Systemen, die jetzt nicht zu 100% dafür gebaut werden, das tragt vermutlich nicht unbedingt zugunsten der Datenqualität bei. Also da vermutlich wirklich besser stabile Daten zu haben für die, die es brauchen, und das andere Step by Step natürlich dann weiterentwickeln.
Da gibt es jetzt natürlich nur das Thema, dass diese ganzen Energiegemeinschaften, Peer-to-Peer-Netze mit den tatsächlichen Stromflüssen im Netz und mit einer tatsächlichen Entlastung im Netz nur mal relativ wenig zum Tun haben, weil das einfach virtuelle Rechenkonstrukte sind, die immer am nächsten Tag basierend auf den Zählermesswerten des Vortages errechnet werden müssen. Das sind relativ komplexe und aufwendige Berechnungen. Aber wie gesagt, hat nicht unmittelbar mit dem physikalischen Stromfluss was zum Tun. Welche Chancen würden sich denn durch Peer-to-Peer-Netze jetzt neu ergeben, die es bisher noch nicht gegeben hat?
Ich denke, da der Otto-Normalverbraucher, die kann sich leicht am Energiemarkt bewegen. Es ist aber durchaus eine in Anführungszeichen rote Linie eingeführt worden, nämlich, dass sie auch neue Marktakteure an etablierte Spielregeln zu halten haben. Bei einer gewissen Größe von der Erzeugungsanlage hat dann derjenige, der den Strom auch verkauft, dann auch Lieferantenverpflichtungen beispielsweise umzusetzen und einzuhalten. Das betrifft bei Haushaltskunden Anlagen größer 30 kW. Bei den sonstigen bei 100 kW. Also da werden die Spielregeln dann natürlich schon auch erweitert und ist das Recht, etwas zu tun, dann auch immer mit gewissen Pflichten verbunden. Was im Sinne der Ausgewogenheit auch, denke ich, durchaus zu befürworten ist.
Ähnlich wie diese Peer-to-Peer-Netze sind aber eigentlich auch die Direktleitungen oder die neuen Arealnetze, wie man es nennt, zu sehen. Was versteckt sich denn da hinter diesem Begriff? Weil, jetzt sage ich mal, als Netzbetreiber vor einer Direktleitung, auf die wir dann keinen Zugriff haben, sage ich mal, aus dem Bauch aus, werden wir wahrscheinlich tendenziell nicht begeistert sein.
Also Direktleitungen bezeichnen im Wesentlichen Anlagen, wo die Erzeugungsanlage unmittelbar mit einer Verbrauchsanlage über gewisse Entfernungen weg und in der Regel auch eben durch unterschiedliche Rechtspersonen betrieben miteinander verbunden sind, was dazu führt, dass sozusagen der Strom, der über diese Leitungen transportiert wird, nicht im öffentlichen Netz landet. Insofern die Menge, die dann von dem Bezieher entnommen wird, auch nicht in der Tarifierungsmasse untergeht. Sozusagen der Divisor für die Kosten des öffentlichen Netzes wird dadurch ein Stück weit kleiner.
Das heißt, so Direktleitungen würden tendenziell das Netz eher verteuern als verbilligen. Und würde eigentlich das System, dass das Ganze oder das Anziehen und dass das Ganze billiger werden sollte, eigentlich konterkarieren?
Also ja, kann man so sagen. Vielleicht gibt es ja Konstellationen, wo es durchaus sinnvoll ist, nämlich wo diese Direktleitung das Netz möglicherweise auch entlastet, weil das Bestandsnetz das so in der Form gar nicht unterbringen kann. Also mag sein, dass es Konstellationen gibt, wo es einen positiven Effekt
hat. Wir haben ja noch das Thema der Arealnetze. Das ist vielleicht nur ein bisschen gesondert zu betrachten. Kannst du uns da einen Einblick geben, um was da genau geht?
Ja, also das Gesetz spricht in dem Zusammenhang von geschlossenen Verteilernetzen, das im Wesentlichen darauf abstellt, dass es einen Betreiber eines nicht öffentlichen Netzes gibt, an dem Endkunden oder auch Einspeiser angeschlossen sind, für die nicht per se die gleiche Logik und das gleiche Regime gelten wie für Verteilernetzbetreiber, aber sehr wohl sehr viele Pflichten. Wir kennen solche Konstellationen eher klassisch seinerzeit nur unter dem Titel bestehende Netzanschlussverhältnisse. Das, was in der Historie entstanden ist, gerade in großen Gewerbe- oder Industriegebieten, wo unterschiedliche Objekte vorhanden sind, mittlerweile dann möglicherweise unterschiedliche Rechtspersonen aufgrund von Verkäufen von Unternehmen, Unternehmensanteilen, und damit soll dann ein Rahmen geschaffen werden, diese auch zu ermöglichen. Es ist letztlich verbunden auch mit entsprechenden Pflichten. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass das der große Run drauf wird. Aber wir werden sehen. Das Ganze ist letztlich auch von der Regulierungsbehörde dann zu genehmigen. Wobei in der Übergangsbestimmung da etwas zu finden ist, was möglicherweise nicht so der Hit ist und auch bei den Betroffenen möglicherweise auch so gar nicht gesehen wird. Nämlich, dass bestehende Netzanschlussverhältnisse per se als geschlossenes Verteilernetz dann gelten mit den Krafttritten des LWG. Hast da geil mit alle Rechte und Pflichten, was, glaube ich, für die wenigsten Interesse ist.
Jetzt haben wir sehr viele Details des neuen Gesetzesentwurfs, ich sage mal, gestreift und ein bisschen intensiver uns angeschaut, vor allem aus der Sicht eines Netzbetreibers. Zum Schluss ein bisschen Ausblick, wie geht es jetzt weiter in der Beschlussfassung des LWG, was sind die nächsten Schritte und wie ist abzuschätzen, wann das hoffentlich dann einmal dieser Gesetzwerdungsprozess abgeschlossen werden kann?
Ja, also das Gesetz, der Begutachtungsentwurf, liegt seit 4. Juli auf dem Tisch. Die ursprüngliche Begutachtungsfrist hätte letzten Freitag geendet, wobei sie da dann schon alle im Nationalrat vertretenen Parteien darauf geeinigt haben, diese Frist noch zu verlängern. Also die rennt jetzt nur bis 15.8., wo jeder, der will, eine Stellungnahme abgeben kann. Dann werden vermutlich diese Stellungnahmen gesichtet. Hoffentlich vernünftige und gut gemeinte und auch gut ausformulierte Vorschläge übernommen. Dann wird es die Reise ins Parlament begehen. Dort ist meines Wissens noch geplant, jetzt seitens der Regierung das im Oktober dort einmal einzukippen und hoffentlich dann relativ zeitnah auch zu beschließen. Es liegt ja jetzt nicht nur an den Regierungsparteien, sondern wir haben ja da eine sogenannte Zweidrittelmehrheit. Das heißt, wir brauchen für dieses Gesetz im Parlament dann auch noch eine Oppositionspartei, die mitstimmt. Also da wird es auch noch vermutlich Verhandlungen geben, kann auch dann noch inhaltliche Auswirkungen haben. Aber ich hoffe und bin guter Dinge, dass das Gesetz in einem guten inhaltlichen Stil in diesem Jahr dann noch im Bundesgesetzblatt gemacht wird. Wenn möglich und denke ich auch durchaus erforderlich mit entsprechenden Umsetzungsfristen für manche Themen. Also ich glaube, man hat es heute eher ein wenig vernommen. Es sind doch große Umstellungen zum Teil, die mitunter auch Zeit brauchen. Neue Marktteilnehmer, die Eingang finden. Die Marktkommunikation, die Prozesse, die Systeme in den Häusern sind zu adaptieren. Auch wenn im Gesetz keine Übergangsfristen vorgesehen werden würden, muss man, glaube ich, das zugestehen und auch als Fakt hinnehmen, dass das nicht einen Tag noch Kundmachen im Bundesgesetzblatt auch umgesetzt werden kann, sondern so wie man es auch in den letzten Novellen zum LWOG beispielsweise gesehen haben. Die Netzbetreiber oder generell die Marktakteure tun ihr Bestes, um die Regelungen, die neu kommen, vernünftig umzusetzen, aber es braucht Zeit.
Also damit nehme ich jetzt dein größter Wunsch, was wir uns noch wünschen täten im Gesetzesentwurf, sind gewisse Übergangsfristen. Gibt es sonst irgendwas, wo man sagt, ja, das war eigentlich aus praktikabler Sicht, aus Sicht der Netzbetreiber oder für die Kunden eine sinnvolle Maßnahme, die unbedingt drinnen sein sollte oder nicht drinnen sein sollte?
Also das, was man jetzt schon auch mal andiskutiert haben und vielleicht noch kurz zusammengefasst, gewisser Bestandsschutz für Smart-Meter-Systeme muss zugestanden werden, wirklich drin bleiben soll und muss, diese Verarbeitungszwecke für die intelligenten Messgeräte. Das, was wir mittlerweile auch sehen, und da merkt man einfach, dass sich die Welt weiterdreht, wir kommen jetzt nicht nur erzeugungsseitig an unsere Grenzen, sondern mittlerweile auch entnahmeseitig aufgrund neuer Anwendungen, Energiespeicheranlagen, E-Ladestationen, auch im großen Ausmaß, Elektrolyseanlagen, Rechenzentren, was es alles gibt. Die wollen alle bedient werden. Und auch da gilt, wir müssen, wenn wir Kapazitäten vergeben, die jahresdurchgängig zur Verfügung stellen können, was nicht immer gelingt. Insofern wünschen wir uns auch und sehen es als wichtig und als notwendige Werkzeuge an, auch Dinge, die jetzt für die Einspeiser im Gesetz sich wiederfinden, auch auf den Entnehmer auszudehnen. Beispielsweise flexibler Netzzugang, beispielsweise Reihungskriterien, Reservierungsmöglichkeiten und Modalitäten dazu, um da auch entsprechende Ernsthaftigkeit hinter Vorhaben zu stecken, wenn dann auch Geld in Planung und Projektumsetzung geht. Also das wäre schon ein wichtiger Aspekt und eben auch wirklich realistische Fristen im Gesetz zu verankern. Beispielsweise, wie lange man Zeit hat, um Projekte umzusetzen oder letztlich einen dauerhaften Netzzugang zu gewähren, voraussetzt, dass Leitungsprojekte umgesetzt werden, die, wie wir selbst schon mehrfach erfahren mussten, durchaus länger dauern können. Genehmigungsverfahren, Beschaffung von Komponenten und dergleichen, das muss Berücksichtigung finden, um das Ganze auch wirklich umsetzen zu können.
Ja, da hat die Regierung ja angekündigt, dass es noch ein paar andere, ich sage mal, Begleitgesetze geben wird, erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz und alle diese Dinge, die da kommen werden. Dominik, du hast das angekündigt, wir haben eben das Gesetz in den nächsten Wochen und Monaten noch in der Konsultation, in der Beratung, und wenn das dann wirklich in den Nationalrat zur Abstimmung kommt und dann umgesetzt ist, glaube, dann werden wir uns noch einmal in diesem Setting hier treffen und noch eine aktuelle Podcast-Folge aufnehmen, damit wir dann wirklich besprechen können, was ist drinnen, was ist nicht drinnen, was ist gut, was ist nicht so gut gelungen. Die Informationen, die wir da jetzt besprochen haben, nur einmal der Hinweis, werden wir sehr intensiv in der Episodenbeschreibung noch einmal verlinken und es wird auch einen eigenen Artikel auf dem Hochspannungsblog geben. In dem Sinne darf ich mich für heute einmal bei dir bedanken und ich freue mich, wenn du im Herbst wiederkommst und wenn wir dann über das vom Nationalrat beschlossene und in Kraft getretene Elektrizitätswirtschaftsgesetz sprechen können. Danke.
Danke für die Einladung und ich bin mir sicher, über das, was wir im Herbst reden werden, schaut nicht eins zu eins so aus wie das, was wir jetzt am Tisch haben.
Danke.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.